irgendwo in der Mitte. TCM Ernährung aus der Seelenküche. Hallihallo und herzlich willkommen bei Irgendwo in der Mitte, TCM Ernährung aus der Seelenküche. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Hier geht es immer um die Ernährung aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Und heute geht es um das Qi. Das Qi ist ein zentrales Element in der TCM. Es ist unfassbar umfassend und das Blöde ist, es gibt keine adäquate Übersetzung für das Wort Qi, also kein Wort, das die exakte Bedeutung wiedergibt. Deshalb versuche ich mit diesem Podcast, mit dieser Podcast-Folge, mich diesem Begriff Qi anzunähern, also und seiner Bedeutung vor allem anzunähern, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Was kommt vor in dieser Podcast-Folge? Also zuerst natürlich, was ist Qi überhaupt? Welche Aufgaben erfüllt es? Was bedeutet ein Mangel oder sogar eine Leere an Qi? Wie kommst du überhaupt zu Qi? Beziehungsweise wie kommst du zu mehr Qi? Und das bedeutet, es gibt wieder praktische Tipps zur Pflege deines Qi sozusagen. Ich möchte aber mit einem Zitat anfangen aus dem Gelben Kaiser oder aus dem Klassiker des Gelben Kaiser. Das ist so das Grundlagenwerk der TCM, so von circa 2600 vor Christus auf Chinesisch. Ich probiere es. Huang Di Ne Qing. Und da steht über das Qi drinnen. Der Mensch lebt inmitten von Qi und Qi erfüllt den Menschen. Angefangen bei Himmel und Erde bis zu den 10.000 Wesen braucht alles das Qi, um zu leben. Was genau aber dieses Qi ist und was genau es bedeutet, ist wie vorher schon angedeutet sehr schwer einzugrenzen. Das chinesische Schriftzeichen für Qi besteht aus zwei Teilen, zum einen aus dem Zeichen für Dampf und zum zweiten aus dem Zeichen für Reis, also für ein ungekochtes Reiskorn. Es besteht also aus einem feinstofflichen, nicht materiellen Teil, also dem Dampf, und aus einem materiellen, substanzhaften, feststofflichen Teil, dem Reiskorn. Und das bedeutet, Qi kann beides sein. Es kann fest, aber es kann auch feinstofflich, energetisch oder irgendwo dazwischen sein. Stell dir das beim Wasser vor, Wasser kann flüssig sein, Wasser kann, wenn es ganz kalt wird, sich verdichten bis hin zum Eis und wenn es ganz hoch erhitzt wird, dann verdunstet Wasser und wird zu Dampf. Und jeder dieser Aggregatzustände erfüllt andere Ansprüche, andere Funktionen. Beim Qi ist das ähnlich und da sind wir auch wieder beim Yin und Yang, also bei dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Qi gilt sozusagen als Manifestation von Yin und Yang. Das klingt jetzt auch sehr theoretisch, aber wir kommen da jetzt im weiteren Verlauf noch dazu, warum. Die häufigste Übersetzung für Qi ist sicher Lebensenergie. Und damit sind auch schon sehr viele Aufgaben bzw. Funktionen von Qi abgedeckt. Es gibt einen TCM-Arzt, der sehr viele Grundlagenwerke oder einige Grundlagenwerke geschrieben hat, und zwar aus das chinesische Wissen für westliche Bedürfnisse übersetzt hat. Das ist der Giovanni Maciocca. Das ist eine Koryphäe der TCM und in einem seiner Grundlagenwerke steht: Qi ist die Basis aller Erscheinungen im Universum und sorgt für die Kontinuität zwischen groben materiellen Formen und verdünnten immateriellen Energien. Ganz salopp gesagt geht es also um den Übergang zwischen unserem Körper, dem Geist und der Seele und auch um den Zusammenhang dazwischen. Also es hängt alles zusammen, alles hat miteinander zu tun. Alles ist Qi. Ein anderer von mir sehr geschätzter TCM-Arzt und Lehrer, das ist der Dr. Georg Weidinger, der vergleicht das mit der Betrachtung von Licht in der Quantenphysik. So schreibt er, je nach Betrachter und Betrachterin der Situation erscheint uns Licht einmal als Teilchen, also materiell, und einmal als Strahlung, also energetisch und immateriell. Licht ist für uns im Westen der Urstoff der Energie und auch dieser hat einen Körper, beinhaltet Materie. Qi beinhaltet Yin und Yang, Materie und Energie. Ich erzähle deshalb so viel darüber, weil bei uns halt immer gesagt wird, Qi ist Energie. Und ich finde es aber so schön und so interessant, dass uns dieser zentrale Teil der TCM ebenso wie Yin und Yang den Zusammenhang zwischen Energie und Materie so nahe bringt, zwischen Geistigem und Körperlichem. Qi fließt als Energie durch den Körper, kann im Körper aber auch zu Blut werden. Qi gilt als Herrscher des Blutes und Blut gilt als Mutter des Qi. Wir denken also wieder in Yin und Yang. Alle Körperfunktionen und alle Krankheiten, seelische, psychische oder körperliche, sind immer nur ein Ausdruck des Zustands und der Bewegung von Qi. So, jetzt geht es ein bisschen handfester weiter, ein bisschen weniger philosophisch, damit du auch erfährst, was du mit diesem Wissen überhaupt anfangen kannst. Für uns ist wichtig, dass ausreichend Qi da ist. Sonst leben wir im Mangel und was das heißt, darüber rede ich später. Und was noch wichtig ist, ist, dass es gleichmäßig fließt. Sonst erleben wir Stagnation. Und was das heißt, darüber rede ich ausführlich in einer anderen Folge, aber anreißen werden wir es auch in dieser Folge. Weil, also da gibt es auf jeden Fall eine eigene Folge dafür, weil das ist sozusagen ein Zivilisationsungleichgewicht unserer Zeit. Um Qi zu verstehen oder um zu verstehen, wie wir zu Qi kommen und wie wir Qi auch generieren, möchte ich zuerst über unsere Essenz sprechen, über das vorgeburtliche Qi. Das vorgeburtliche Qi wird uns quasi als Energiepäckchen von unseren Eltern überreicht. Es ist sowas wie die Grundkonstitution, wenn man es übersetzen möchte. Die Eltern können in dieses Energiepäckchen nur das reinpacken, was sie selber haben. Also wenn sie viel Qi haben, dann stecken sie da viel Qi rein. Jetzt kriegen da manche Menschen ein größeres Päckchen an vorgeburtlichem Qi und andere kriegen ein bisschen kleineres Päckchen. Das klingt jetzt ungerecht und das mag vielleicht auch so sein. Aus meiner Erfahrung stelle ich fest, dass sowohl die mit dem großen Packerl als auch die mit dem kleinen Packerl sehr gut leben können. Man muss nur einfach nach seinen Verhältnissen leben. Und da kommen wir wieder zu diesem Beispiel der Kerze aus der letzten Folge von über Yin und Yang. Quasi, dass die Flamme zu unserem Wachsstumpen passen muss, damit wir sozusagen nicht zu schnell runterbrennen. Oder dass die Flamme eben nicht in dem, die muss auch so groß sein, dass sie zumindest nicht in dem geschmolzenen Wachs erstickt. Also auch bei diesem vorgeburtlichen Qi geht es darum, dass wir nach unseren Verhältnissen leben. Man lebt seinem Päckchen angepasst, denn dieses Päckchen, das wir kriegen, das ist unser Lebensvorrat an Essenz sozusagen und von dem sollten wir so wenig wie möglich verbrauchen. Und also es funktioniert ein bisschen so wie ein Bankkonto, auf das man nichts einzahlen kann oder nur sehr schwierig einzahlen kann. Man bucht da halt immer ab. Und vor allem bucht man ab, wenn man so ein bisschen eben über seine energetischen Verhältnisse lebt. Das ist manchmal dringend notwendig. Zum Beispiel früher war das, wenn man vor einem Säbelzahntiger geflohen ist. Oder aber wir Frauen leben da auch gern davon oder müssen davon leben, wenn wir Kinder kriegen, so Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Man lebt auch gern ein bisschen auf Kosten dieser Essenz, wenn man über lange Zeit zu viel Energie verbraucht, weil man überfordert ist in, weiß ich nicht, mit dem Job oder von einer Lebenssituation zum Beispiel. Das Gute ist aber, wir haben ein nachgeburtliches Qi. Also sozusagen eine nachgeburtliche Energiequelle. Und die kommt zu einem sehr, sehr großen Teil aus unserem Essen und aus frischer, guter Atemluft und aus gesunder Bewegung, aber zum allergrößten Teil aus unserem Essen. Und weil wir wieder beim Essen sind, sind wir auch wieder bei der Mitte. Da muss ich jetzt wieder auf die erste Folge des Podcasts hinweisen, unsere Verdauungskraft. Daraus, das ist sozusagen die Wurzel oder die Quelle des nachgeburtlichen Qi. Und daraus holen wir uns immer wieder neues Qi, das wir brauchen. Es gibt insgesamt ganz, ganz viele verschiedene sozusagen Teil-Qis im Körper. Es gibt das Gu-Qi, das ist das Nahrungs-Qi. Dann gibt es das Da-Qi, das ist das Qi, das wir aus der Atemluft holen. Das Zong-Qi, das Zen-Qi, das Yin-Qi und so weiter und so fort. Das wird hier viel zu weit führen. Vielleicht komme ich irgendwann in einer anderen Folge von irgendwo in der Mitte noch darauf zurück. Aber hier wäre das jetzt viel zu viel. Ein Qi möchte ich aber noch ansprechen und das ist das Wei-Qi. Und das Wei-Qi ist unser Abwehr-Qi, sozusagen unser Immunsystem auf Chinesisch oder zumindest ein Teil unseres Immunsystems auf Chinesisch. Das Wei-Qi fließt laut TCM zwischen unserer Haut und unserer Muskelschicht sozusagen. Und das soll lückenlos fließen, denn das grenzt uns nach außen ab und schützt uns vor Viren, vor Bakterien, vor Krankheiten, also vor pathogenen Faktoren. Dieses Qi muss auch stark genug sein und es muss lückenlos fließen, damit dann nichts in uns eindringen kann, dass wir sozusagen nicht infektanfällig sind oder werden. Und das ist zum Beispiel schon eine Funktion von Qi. Also ich komme zu den Funktionen von Qi. Es hat ganz viele Aufgaben in uns. Es transformiert, also zum Beispiel die Nahrung in Nahrungs-Qi. Es transportiert zum Beispiel Flüssigkeiten zu den Organen. Es hält, da sind wir zum Beispiel bei Bindegewebe auch, es hält zum Beispiel auch das Blut in den Adern. Es hebt, sagt man zum Beispiel, das passt zusammen, hebt und hält die Organe an seinem Platz. Also Senkungen zum Beispiel wären auch eine Schwäche von Qi. Es schützt eben vor den pathogenen Erregern, wie ich gerade gesagt habe. Das ist das Abwehr-Qi. Und es wärmt uns. Qi ist als Energie natürlich dem Yang zugeordnet. Und wir haben ja gelernt, Yang ist Energie und Wärme und Funktion. Eigentlich. Durch diese vielen Aufgaben gibt es natürlich auch viele verschiedene Störungen im Qi-Fluss und die verursachen verschiedene Probleme. Also, um es nur kurz anzureißen, die häufigste Störung ist natürlich der Qi-Mangel und der begegnet mir in der Praxis wahrscheinlich am häufigsten. Deshalb werde ich darüber heute auch am meisten sprechen. Dann gibt es eine Stagnation, die Qi-Stagnation, wenn das Qi nicht frei fließt. Das ist so das Zweite, was mir sehr, sehr häufig in der Praxis begegnet. Dann gibt es ein Absinken des Qi. Qi kann das Blut nicht halten. Ein sich umkehrendes Qi und ein rebellierendes Qi. Und das Ziel jedes TCM-Arztes, jeder TCM-Ärztin, jeder TCM-Therapeutin und auch aller TCM-ErnährungsberaterInnen ist es, den Fluss des Qi wieder zu harmonisieren, wenn das nicht mehr harmonisch fließt. Denn wenn dieser Fluss nicht harmonisch fließt, tauchen irgendwelche gesundheitlichen Probleme auf. Ich möchte heute zumindest kurz auf den Qi-Mangel eingehen, eben weil der so häufig vorkommt. Jeder und jede von uns hatte schon einmal einen Qi-Mangel. Oft kommt ein Qi-Mangel zum Beispiel durch eine Krankheit, also auch einen Infekt. Das kostet den Körper Energie, diesen wieder loszuwerden. Und aus westlicher Sicht ist man danach in Rekonvaleszenz. Man erholt sich, kommt wieder zu Kräften. Und in der TCM baut man wieder Qi auf, um aus dem Mangel zu kommen, damit wieder genug da ist und damit es wieder gut fließt. Auch eine kurzzeitige Überarbeitung kann unsere Energiereserven erschöpfen oder eine Geburt oder eine schwierige Lebenssituation. All das greift auf unseren Energie, also auf unseren Qi-Haushalt zu. Das ist alles soweit normal. Wichtig ist nur, dass wir unseren Energiehaushalt im Blick haben und gut für uns sorgen. Dass wir das Qi, also wenn es uns zu wenig wird oder wenn es weniger wird, als es sein sollte, dass wir das wieder aufbauen. Eine wirkliche gesundheitliche Auswirkung hat der Qi-Mangel dann, wenn er chronisch wird, also dauerhaft. Und einen Qi-Mangel erkennst du an verschiedensten Symptomen. Verschiedenste Situationen passt auch, aber vor allem an verschiedenen Symptomen. Und die erste, die dir auffallen wird, ist sehr vermutlich Müdigkeit, Trägheit, Erschöpfung, eine Art Bewegungsfaulheit, weil uns die Bewegung einfach zu anstrengend ist. Dann kommt häufig Süßgusto vor, also Lust auf Süßigkeiten. Da ist die Mitte im Mangel, da sind wir wieder bei Folge 1. Da ist sozusagen dieser Milz-Qi-Mangel. Oder eben auch beim Milz-Qi-Mangel schwächelt die Verdauung. Das ist ebenfalls ein Zeichen. Das heißt, es sind zum Beispiel weiche Stühle, ungeformte, breiige, schmierige Stühle, Blähungen. Beim Magen-Qi-Mangel zum Beispiel neigen wir zu so Völlegefühl, so Druckgefühl im Oberbauch. Bei einem Herz-Qi-Mangel zum Beispiel stolpert das Herz öfters, es schlägt nicht ganz gleichmäßig. Und ist das Lungen-Qi im Mangel, dann sind wir kurzatmig, auch schon bei geringer Anstrengung, also wenn wir 5 Stufen hochsteigen zum Beispiel. Oder was auch ein Zeichen ist, ist, wenn die Stimme auf einmal ganz leise wird, wenn uns lautes Sprechen anstrengt. Es fällt uns außerdem schwer, uns zu konzentrieren, vor allem über längere Zeit. Und dieses unproduktive Gedankenkreisen, das ist auch ein Zeichen von einem Milz-Qi-Mangel zum Beispiel. Wenn man einen Gedanken immer wieder denken muss, weil er sich einfach nicht abheften lässt. Und ganz typisch sind auch Anlaufschwierigkeiten in der Früh. Sozusagen, man kommt nicht in die Gänge, man kommt zuerst schon nicht aus dem Bett und dann kommt man gar nicht in die Gänge. Man braucht einfach eine Weile, bis man auf Touren läuft sozusagen. Und auch so Durchhänger oder Tiefs untertags, womöglich nach dem Essen. Und was einen Qi-Mangel besonders auszeichnet oder kennzeichnet ist, es wird nicht besser in Bewegung oder bei Beanspruchung, sondern also Beanspruchung verschlechtert alles. Das ist der Unterschied zur Qi-Stagnation zum Beispiel, weil wenn genug Qi da ist, es einfach nicht ordentlich oder richtig fließt, da hilft dann die Bewegung. Wenn du jetzt eines oder mehrere dieser Symptome sozusagen bei dir festgestellt hast, dann würde ich jetzt zuallererst schauen, woran liegt's? Warst du gerade krank und hast noch nicht richtig auskuriert oder dir genug Zeit gegeben, um auch dich auszukurieren? Fordert dich sonst irgendwas in letzter Zeit heraus? Also zum Beispiel die Arbeit oder eben eine schwierige Lebenssituation? Und wenn du dir darüber Gedanken gemacht hast, schau auch, ob du daran was ändern kannst. Wichtig generell ist, dass du dich gut erholen kannst. Viel Schlaf und Ruhe helfen da. Sanfte Bewegung, kein Leistungssport, also sondern sowas wie Spaziergänge. Frische Luft und gut durchatmen. Und da mein Metier aber natürlich die Ernährung ist, gibt es wieder Ernährungstipps. Der Tipp Nummer 1 ist, achte auf deine Mitte, da sind wir wieder bei Folge 1 dieses Podcasts, denn wie wir heute schon gelernt haben, die Bildung von Qi, die beginnt in unserer Mitte mit unserer Verdauungskraft und deshalb gelten alle Maßnahmen aus Folge 1. Und dann ist Qi-reiches Essen, also aus frischen, möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln zubereitete Mahlzeiten. Vermeide zu viele schwer verdauliche Sachen. Da ist ein gutes Beispiel dafür die Rohkost. Da brauchst du nämlich zuerst schon Energie, um es überhaupt aufschlüsseln zu können. Und das ist bei einem Qi-Mangel sagen wir mal so, es geht leichter anders, wenn du dir bekömmliche Speisen zuführst. Achte auf regelmäßige Mahlzeiten, das ist auch ein wichtiger Tipp, also lasse keine Mahlzeiten ausfallen und schau, dass du ungefähr zur gleichen Zeit isst. Die Mitte liebt die Regelmäßigkeit und eine sozusagen Essensroutine. Dann vermeide sogenannte G-Räuber. Was sind G-Räuber? G-Räuber sind zum Beispiel klassisch Softdrinks, auch Energy-Drinks. Zu viele Süßigkeiten gehören zu den G-Räubern, Kaffee gehört zu den G-Räubern und auch Alkohol. Kaffee und die Energy-Drinks versuchen natürlich, dich über diese Tiefs und Durchhänge des Tages zu bringen. Der Alkohol hilft dir dann, dich zu entspannen und möglicherweise besser ins Bett zu gehen. Aber das ist alles kein wirklich gangbarer Weg, um Qi aufzubauen. Ein weiterer Tipp ist, iss regelmäßig Kraftsuppen, also langgekochte Suppen. Wenn du Fleisch isst, das aus Fleisch, ansonsten aus Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten. Ich verlinke dir da am besten ein vegetarisches Rezept in den Shownotes. Lang gekocht bedeutet nicht nur so eine Viertelstunde, sondern 2-3 Stunden auf dem Herd. Da verlinke ich dir überhaupt einen Blogbeitrag dazu, wo es auch um Kraftsuppen geht und warum die so sinnvoll sind. Und da ist eben auch dieses Rezept dabei, für eine vegetarische, ich glaube eine Gemüse-Getreide-Kraftsuppe. Das hänge ich dir in die Shownotes. Das nächste ist natürlich, iss ein warmes Frühstück. Das ist eher ein Tipp aus der Folge 1, so kommst du schon morgens schnell an Energie, schneller an Energie. Und insgesamt horch auf dich und deinen Körper und nimm dir eine Pause, wenn du eine brauchst. Also geh da nicht zu oft drüber. Wenn es möglich ist, dann nimm dir diese Pause wirklich auch ganz bewusst. Und der letzte Tipp ist, schlafe gut und ausreichend. Das heißt, bleib nicht bis Mitternacht oder länger auf, sondern geh einfach wirklich früher ins Bett. Besonders der Schlaf vor Mitternacht ist sehr wertvoll. Ja, zum Qi könnte ich da jetzt wirklich noch Unmengen erzählen. Und das wird mit Sicherheit im weiteren Verlauf dieses Podcasts passieren, weil Qi einfach so zentral ist in der TCM. Für heute höre ich aber mal auf. Ich danke dir, dass du da warst und ich danke dir, dass du dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn du ein Häkchen da lässt und den Podcast abonnierst. Ich freue mich auch sehr, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt. Wenn dir ein Thema unter den Nägeln brennt, dann schick mir an office@seelenküche.at, Seelenküche mit UE, eine E-Mail und sag, worum es geht. Oder es geht auch per Direktnachricht via Facebook oder Instagram. Und auch hier findest du die Links in den Shownotes, ebenso wie die Möglichkeit zur Eintragung zu meinem Newsletter. Dann verpasst du gar nichts mehr. Dann verpasst du weder meine Podcasts, noch Blogbeiträge eventuell, noch verpasst du, wenn es irgendeinen Kurs gibt, einen Online-Kurs oder einen Kochkurs. Ja, danke nochmal, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns wieder nächsten Freitag. Tschüss, Baba.
Irgendwo in der Mitte. TCM-Ernährung aus der Seelenküche.